Bleiben wir jetzt zunächst mal bei unserem Beispiel IF1212. Letzte Mahlzeit endet um 19 Uhr, Frühstück findet um 7 Uhr statt. Da ist es jetzt sinnvoll, sich als nächstes die weiteren, sage ich mal, gebräuchlichen und auch sinnvollen Stufen des Intervallfastens anzuschauen. Denn Intervallfasten 12-12 ist noch nicht tatsächliches Intervallfasten, das dann auch eben über, sage ich mal, eine Gewichtskontrolle hinausgehende, einschneidende medizinische Erwartungen im Sinne von beispielsweise Gesundheitsvorsorge und Lebensverlängerung bieten kann. Was aber sehr wohl dann die nächste Stufe IF1410 kann, also sprich Intervallfasten mit einem Fastenfenster inklusive Nachtschlaf von 14 Stunden und dann Essen aller Mahlzeiten in einem Zeitfenster von 10 Stunden. Kommen wir zurück auf unser Beispiel Intervallfasten 19 bis 7 Uhr. Da würde es dann also heißen, dass um aus einer letzten beendeten Mahlzeit um 19 Uhr ein Intervallfasten 14:10 zu machen, das Frühstück nicht um 7 Uhr einzunehmen, sondern frühestens um 9 Uhr. Und dann wäre ein Intervallfasten 14:10 eben zum Beispiel 19 bis 9 Uhr. Das kann man sich sehr, sehr gut merken, weil dann eben 20 bis 10 Uhr, 18 bis 8 Uhr, 17 bis 7 Uhr eben das klassische Intervallfasten 14:10 ist. Die 10 Stunden nicht auf 5 Mahlzeiten aufteilen, sondern idealerweise auf maximal 3 Mahlzeiten. Das gilt auch schon als Empfehlung fürs Intervallfasten 12-12. Eine generelle Nachricht im Intervallfasten ist, es ist heute wissenschaftlich völlig unumstritten, dass Snacks nicht empfehlenswert sind. Dass also, wenn du gewissermaßen völlig frei und ohne Präferenzen und ohne Einbuße an Genuss etc. zwischen 3 oder 5 Mahlzeiten am Tag wählen sollst, dann ist es empfehlenswert für dich, die 3 Mahlzeiten zu wählen. Nichts zwischen den Mahlzeiten zu essen gilt auch insbesondere für Kinder, um ein natürliches Sättigungsgefühl zu behalten, zu entwickeln zu können. 3 Mahlzeiten am Tag ist einfach etwas, was der Mensch tut, weil es evolutionsbiologisch sich so entwickelt hat, dass in Zeichen von ausreichendem Nahrungsangebot 3 Mahlzeiten am Tag gewichtsleistungserhaltend und stimmungserhaltend sind. Gut. Richtig interessant wird es dann nach der Stufe 14:10, die schon einen Einschnitt im Alltag bedeutet, ist völlig klar, ja. Also erstens denke ich, dass viele von euch jetzt momentan denken werden, okay, ich das machen will, darüber haben wir noch gar nicht geredet, dann heißt es jetzt erstmal, dass ich bis 19 Uhr gegessen haben muss, um dann überhaupt gewissermaßen nur bis 9 Uhr durchhalten zu müssen. Das ist dann gegebenenfalls schon eben ein Frühstück dann im Büro und ein Vorziehen des Abendessens, das ist völlig klar. Aber richtig interessant wird es dann eben erst mit der nächsten Stufe, dem IF1608, mit dem Zeitfenster von 16 Stunden und dem Essen innerhalb von 8 Stunden. Also sprich, bei unserer letzten Mahlzeit, die um 19 Uhr endet, dann erst das Frühstück oder vielleicht dann sogar schon ein frühes Mittagessen um 11 Uhr. Ja. Mal kurz zum Rechnen, wenn du das dann immer so ein bisschen auch für dich nachrechnen willst, wie ich das immer noch selber mache, 19 bis 24 Uhr, also quasi letzte Mahlzeit endet 19 Uhr, dann wie viele Stunden sind das bis 24 Uhr? 5 in dem Fall und dann plus die Zeit, wann die erste Mahlzeit stattfindet, in dem Fall jetzt plus 11 Uhr, also 5 plus 11 gleich 16, womit wir dann eben im Intervallfasten 16:8 wären. Dann würde nur gegessen im Zeitfenster 11 bis 19 Uhr. Und da dann auch wieder maximal 3 Mahlzeiten, jetzt auch umso mehr, das wird dann auch umso einfacher übrigens logischerweise, je kleiner das Essensfenster ist. Also in der Zeit, in den 8 Stunden bist du dann eben auch satt und zufrieden, die ganze Zeit sogar weit darüber hinaus, weil die letzte Mahlzeit dann ja eben am Ende der 8 Stunden liegt. Hier kannst du dir aber auch schon überlegen, gewissermaßen sogar ein kleines Fastenfenster zwischen den beiden Mahlzeiten einzubauen, bereits und auf 2 Mahlzeiten zu reduzieren. Auch das wiederum empfehlenswert aus der gesamten Logik heraus, auf die wir dann zu sprechen kommen, wenn wir es erstmal alles hier eingeordnet haben. Und dass sich das lohnt, zeigt schon, wie detailliert ich hier gewissermaßen die Praxisbeispiele ausformuliere. Nun ja, 16:08 kann dann auch heißen letzte Mahlzeit 20 Uhr Ende und frühes Mittagessen 12 Uhr. Das ist das andere, was ich erwähnt haben möchte. Und an der Stelle, das ist auch das einzige Mal, dass ich es hier sage, natürlich kann man das Ganze auch umdrehen. Ich rede jetzt immer von Breakfast Canceling, weil einfach die Erfahrung zeigt, dass das für die überwiegende Anzahl von Menschen der viel einfachere, natürlichere Weg ist. Viele von euch, die ich jetzt hier erreiche, werden sagen, ja, mache ich eh schon, ja, ich habe eh nie gefrühstückt und warum soll ich dann die Zusatzkalorien mir reindrücken, wenn es überhaupt keinen Grund gibt, wenn ich es intuitiv immer schon richtig gemacht habe. Studien außen vor, die sagen, Frühstücker sind insgesamt schlanker. Das ist auch so eine Scheinkorrelationsstudie, auf die ich mir fest vorgenommen habe, hier jetzt nicht einzugehen. Bei anderen Menschen, wie jetzt meiner eigenen Mutter beispielsweise, ist es so, dass umgedreht besser funktioniert. Meine Mutter frühstückt groß, startet gewissermaßen, bricht das Fasten wirklich mit dem Schlafen, frühstückt dann groß und hört dann auf, um 13 Uhr zu essen, dreht es völlig um. Also wenn es für euch besser passt, könnt ihr natürlich auch hier jede andere Systematik verwenden, also sprich mit einem großen Frühstück starten, zum Beispiel um 8 Uhr, dann in einem Zeitfenster von 8 Stunden essen, letzte Mahlzeit um 16 Uhr und dann haben wir 16 bis 24 Uhr 8 Stunden, wieder 8 Stunden Frühstück, eben auch ein 16-8 Intervallfasten. Das Ganze wirkt dann schon unglaublich gut. Der Körper ist täglich damit beschäftigt, kleine Autophagieprozesse anzustoßen, auf zellulärer Ebene aufzuräumen, Wartungsarbeiten durchzuführen, sich dadurch laufend zu verjüngen, zu erneuern und dadurch insgesamt zu einer ganz klaren Lebensverlängerung zu führen. Auch ohne Kaloriendefizit, auch unabhängig eben von einer Abnehmwoche, weil ein Kaloriendefizit ja zunächst mal nichts ist, was in irgendeiner Form als Dauerernährung funktionieren könnte. Ja, evolutionsbiologisch völlig klar. Logischerweise stirbt man irgendwann, wenn man weniger isst, als man an Kalorien benötigt. Ja, ist ganz klar, die Körperfettreserven aufgebraucht sind. Aber selbst dann ist von der Wartungssicht, von der gesundheitserhaltenden Sicht, von der Fitnesssicht ein Intervallfasten absolut empfehlenswert, weil es dann eben auch bei einem ausbalancierten Kalorienmenge, also bei einer Kalorienzufuhr in gleicher Höhe wie im Kalorienverbrauch, eben vorteilhaft ist, gesundheitlich vorteilhaft ist. Die nächste Stufe IF20-4 ist dann bereits eine für wirklich strenge Diäten und großen Diäterfolg gedachte Variante. Für mich geht Intervallfasten persönlich eigentlich da dann erst richtig los. Ich versuche dann jetzt im Alltag, im Urlaub drauf zu achten, irgendwie idealerweise halt 14:10 oder so immer zu haben. Aber im Urlaub zum Beispiel frühstücke ich und wir schauen nur, dass wir früh zum Abendessen gehen, weil es auch allen gut tut, weil auch der Zeitraum, bevor man ins Bett geht nach der letzten Mahlzeit, ja mindestens 2 bis 3 Stunden betragen sollte, was auch nachweislich auf die Schlafqualität positiv wirkt und so weiter. Aber da ist es dann halt einfach so, wie es ist. Wenn ich wirklich im Sinne von Abnehmen Intervallfasten praktiziere, dann geht es für mich bei 20:04 los. Dann plane ich 2 Mahlzeiten. Das ist Unsinn, in einem Zeitfenster von 4 Stunden auch 3 Mahlzeiten zu planen. Da isst man eine Mahlzeit am Anfang der 4 Stunden und dann eben mit, je nachdem wie lang die größere Mahlzeit oder die 2-3 Gänge, die das dann auch sein können, bei mir dauern, beginne ich dann eben um minus eine Stunde vor Ende der 4 Stunden. Klassisches Beispiel bei mir hier ganz klar 16 Uhr bis 20 Uhr essen, ja. Also um 16 Uhr dann eine erste Mahlzeit, ein sehr spätes Mittagessen und dann um 20 Uhr die letzte Mahlzeit beendet haben. Und das gilt für das frühere Ich, das dann halt auch erst um 22, 23 Uhr realistischerweise ins Bett gegangen ist. Heute hat sich das bei mir alles nach vorne verschoben. Heute ist viel realistischer, dass ich im Alltag um 14 Uhr die erste Mahlzeit 14.30 Uhr, die erste Mahlzeit beginne und dann flexibel drauf schaue, dass ich um 18, 18.30 mit der letzten Mahlzeit zu Ende komme. Das 14, 14.30 ist dann eben wirklich ein spätes Mittagessen und dann ist ein ganz normales frühes Abendessen zusammen mit meiner Familie gewissermaßen dann der Ausklang des Tages. Wenn ich nicht die Extremform betreibe, ein Intervallfasten 23:1, wo ich dann alles auf eine Mahlzeit reduziere und dass ich heute an diesem Tag, an dem ich das diktiere, beispielsweise machen werde, wo ich dann eben eine große Mahlzeit zu mir nehme, ein großes, in dem Fall transportfähiges Feschbar, eigentlich wäre ich nämlich auf einer Reise, hätte mein Essen nach Ernährungsplan da mitgenommen und das ist dann eben volumenminimal und eignet sich dadurch schon ideal für ein Intervallfasten 23:1, also sowohl für eben nur eine Mahlzeit am Tag als auch den Transport von Essen ist es unheimlich praktisch, gewissermaßen alles in einer Mahlzeit, einer großen Mahlzeit zu denken. Es reduziert gleichzeitig eben das Volumen, was diese Kalorienanzahl innerhalb der kurzen Zeit dann essbar macht und damit dann eben auch den Platz. Ein anderes Thema ist dann nochmal der Kühlungsbedarf von Lebensmitteln. Also für die Reise kommt dann eben noch die Anforderung hinzu, dass das Ganze sehr gut kühlbar sein muss. Aber vom Prinzip her haben wir dann erstmal dieselbe Ausrichtung. Und das ist dann bei mir im Abendessen 17:30 bis 18:30 gemütlich, dann irgendwann um 21:30 ins Bett, führt zu den allerbesten Abnehmergebnissen. Und damit direkt auch zum Punkt, warum der ganze Stress, warum überhaupt hier zurück IF1212, warum überhaupt von beispielsweise dem schon in Anführungsstrichen ausreichend anspruchsvollen, ich höre um 19 Uhr auf zu essen, wenn ich um 10 ins Bett gehe, ja, und habe dann mein Frühstück um 7, das ist Einschränkung genug im Alltag, warum diese Stufen darüber überhaupt zu erwägen, warum ist das eine Vorüberlegung, wenn ich mal eine Woche abnehmen will, warum der Stress? Weil du mit dem gleichen Kaloriendefizit mehr Fett verbrennst, ist die Antwort. Weil, wenn du dir eh schon, sage ich jetzt mal, die Qual gibst, Hunger verspüren zu müssen, um Gewicht abzunehmen durch den Abbau von Körperfett. Ja? Denn das ist einfach der Fall, ohne ein gewisses Hungergefühl, das dann so niedrig wie möglich ausfallen sollte und darf und wird und im Idealfall dann sogar bei mehr als einer Abnehmwoche bei null irgendwann ist. Ja? Das ist aber auch hier nicht das Thema. Weil es dann einfach besser funktioniert mit Intervallfasten. Und zwar viel, viel besser. Bereits in Woche 1, also in der Abnehmwoche, über die du gegebenenfalls jetzt nachdenkst, über die wir jedenfalls jetzt hier sprechen, in Woche 1 bereits bis zu 50%. Das gibt es bei Bestfarming bei YouTube als Video. Ich habe das selber nachgerechnet und aufgezeigt für eben so einen Zeitraum und dann die Zahlen selber ermittelt für eben eine sinnvolle Beispielperson und das Ganze dann eben prozentual ausgedrückt. Und in Woche 1 sind es bereits 50%. Das deckt sich mit den Studienergebnissen, die man so eben im Jahr 2022 in den Veröffentlichungen lesen kann. Und ab Woche 2 bis Woche X, also auch wenn du das dann über viele, viele Wochen durchhältst, sind es dann bis zu 300%. Mehr Körperfett, die du verbrennst bei demselben Kaloriendefizit, wenn du eine der strengen Intervallfastenvarianten machst. Diese bis zu 300% gelten ab Modellen IF204. Ich persönlich bin zwar der Meinung, dass IF23:1 nochmal mehr rauskitzelt, aber trotzdem, die Studienlage gibt halt her, dass ab IF204 Intervallfasten im Sinne von zum Beispiel zwischen 14 Uhr und 18 Uhr zwei große Mahlzeiten zu essen, beim selben Kaloriendefizit, wie ohne Intervallfasten 300% mehr Körperfett verbrennt. Also wenn du dann in einer Woche 100 Gramm oder 500 Gramm reines Körperfett mit Intervallfasten verbrannt hast, ja, dann wären das eben entsprechend nur ungefähr 150 Gramm ohne Intervallfasten gewesen, reines Körperfett. Ja? Also stell dir das in Butterblöcken vor. Ja? Nur ungefähr ein Drittel oder ein ganzer Butterblock Fett in einer Woche, die an deinem Körper fehlt. Und das ist für mich eigentlich bereits die Antwort auf die Frage, wie man es heute formulieren würde, warum soll ich mir den Stress geben? Naja, und die zweite Frage oder die Frage, die sich jetzt daran anschließt, vielmehr ist, wie kann das sein? Wie ist das erklärbar? Das ist dadurch erklärbar, dass zunächst mal das Denken in Kilokalorien Defizit pro Tag und dann Gewichtsabnahme pro Woche zu ungenau ist. Also die normale Denke ist ja, ich realisiere ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien am Tag, multipliziert mit 7 ergibt 3500, was wiederum dann rechnerisch einem Abbau von 500 Gramm von 0,5 Kilo Körperfett entspricht, weil 1 Kilogramm Körperfett 7000 Kilokalorien liefern, die der Körper als Energie statt Nahrung verwendet. So. Und das ist vollkommen richtig, aber wenn Intervallfasten hinzukommt, dann ergibt sich eine Änderung, weil in Wirklichkeit du ja Kalorien pro Sekunde, pro Moment verbrennst, pro Minute verbrennst, und dann kann man, um das dann nicht zu übertreiben, eben einfach mal sagen, man rechnet jetzt den Kalorienverbrauch und die Kalorienzufuhr je Stunde, und dann plötzlich wird völlig klar, warum diese Erkenntnis, ja, die man beobachten kann, das Intervallfasten, diese Wirkungen zeitig, die ich gerade dargestellt habe, warum es den Fettabbau so extrem beschleunigt. Und ich will die Logik einfach vorwegnehmen. Wie gesagt, da gibt es ein ganz einfaches, kurzes Video auf dem Bestformen YouTube-Kanal, den ich dich an dir stelle, auch oder den ich dir empfehlen möchte, zu abonnieren, um nichts zu verpassen, wo das nochmal einfach vorgerechnet wird. Zurückkommend, warum ist es so? Der Glykogenspeicher ist die Antwort. Der Körper speichert Zucker in Form von oder Kohlenhydraten in Form von Zucker in Speichern im Körper. Der Glykogenspeicher ist der größte davon. Je nachdem, wie der bei dir durch sportliche Aktivität ausfällt, sind es bis zu 2000 Kalorien, die dann da im System drin sind. Und je schneller die draußen sind, desto stärker muss der Körper ans Körperfett ran, um Energie bereitzustellen. Und da 2000 Kalorien eben gerade das sind, was eben so untertägig durch Mahlzeiten beeinflusst wird, ja, ist völlig klar, dass je länger man untertägig nichts isst, desto schneller gewissermaßen diese Glykogenspeicher leer sind, und dass dieser Effekt desto stärker ausfällt, desto länger man eben dann sich in diesem Zustand befindet. Und deswegen zieht auch dieses Mehr, was man mehr an Körperfett verbrennt, zieht auch an ab Woche 2 und erreicht dann irgendwann eben auch ein Maximum. Warum? Weil, wenn die Glykogenspeicher leer sind, der Körper in diesen Zustand der Ketose geht. Ja, dieses Wort, das nichts weiter bedeutet, als dass der Körper im Zustand ist, in dem er dauerhaft, auch wieder in jeder Sekunde, jeder Minute, Körperfett angreift, verwendet und umbaut, chemisch umbaut, sodass es zu Energie wird. Ja? Also dass eben der Butterblock dann wirklich, um jetzt mal ein Bild zu verwenden, erwärmt, geschmolzen wird und dann schließlich verdampft ist, nicht mehr da ist, weil der Körper ihn als Energie verbrannt hat. Also Körperfettfreisetzung, ja? Freisetzung ist hier, glaube ich, ein gutes Wort, um dann Energie bereitzustellen, die dann wiederum verbrannt wird. So ist es, glaube ich, so ein bisschen besser verständlich, als wenn man direkt von der Fettverbrennung spricht. Da wird nichts am Körper direkt verbrannt, sondern der Körper nimmt das Körperfett, verlagert es woanders hin, die Fettzelle wird leer, und das ist der Zustand der Ketose. So. Und die Glykogenspeicher, die Zuckerspeicher sind gewissermaßen das, was dagegen arbeitet. Glykogenspeicher werden mit einer Mahlzeit dann wieder aufgefüllt. Die Kalorien werden im Körper zwischengespeichert. Der Körper kann ja unmöglich die zum Beispiel, sagen wir mal, 500 Kalorien, die ein Big Mac beinhaltet, sofort irgendwie in den ersten 10 Minuten verstoffwechseln. Er kann es erschreckend schnell genug, ja, weil er halt einfach eine evolutionsbiologisch fantastisch optimierte Maschine ist. Aber er muss natürlich trotzdem erstmal das Ganze runterverdauen und dann den Zucker zwischenspeichern und so weiter. Und dafür gibt es erstmal den ersten Kalorienspeicher in der Leber, ja, der Schnellspeicher, sage ich, der ist am allerschnellsten leer. Und dann eben der Rest in den Glykogenspeichern der Skelettmuskulatur. Und erst wenn die leer sind, sind wir in dem Bereich der optimalen Fettverbrennung, weil erst dann der Zustand der Ketose einsetzt. Und daher ist es auch empfehlenswert, übrigens diesen Zustand nicht wieder zu verlassen, weil man dann eben dieses initiale, komplette Entleeren der Glykogenspeicher, was in den ersten Tagen stattfindet, überspringt, ja, weshalb es in Woche 1 eben nur bis zu 50% mehr sind und in Woche 2 und darauf folgen dann sogar bis zu 300% mehr. Sehr, sehr viel Erläuterung und die ausgiebigste Vorüberlegung. Ich halte sie für deshalb so ausführlich darzustellen und für dich auch abzuwägen, weil sie so empfehlenswert ist, aber auch so eine große Einschränkung im Alltag bedeutet. Da musst du wirklich drüber nachdenken und dieses Audio, beziehungsweise diesen Text hier, jedenfalls ist nochmal am Anfang für dich selber so sauber durchdenken, was heißt denn für mich konkret IF 12, 12, 14, 10, 16, 8 und dann gegebenenfalls sogar 20, 4 oder 23, 1, wenn ich das wirklich in meinem Alltag umsetzen will, wenn ich das wirklich mit meinen beruflichen und privaten Anforderungen zusammenbekommen möchte. Aber unter dem Strich eine glasklare Empfehlung. Du isst die gleiche Kalorienanzahl, du isst exakt das gleiche Nahrungsvolumen, du hast exakt die gleiche Sättigung, du hast exakt das gleiche Leiden, den gleichen Hunger, die gleiche Qual, alles gleich, aber du baust mehr Fett ab. Und du baust mehr Fett ab, desto strenger dein Intervallfasten ist. 14-10 ist die erste Stufe, wo du wirklich was merkst. Darunter hast du noch keine überdurchschnittlichen Effekte. Ja? Starte trotzdem mit 12-12, wenn du da drunter liegst, und steigere dann deine Intervallfastenstufen, die ich dir hier versucht habe zu erläutern und nahezubringen. Das ist die ganz klare Empfehlung und das ist so einer der Punkte, die gewissermaßen übergeordnet dann mit jedem Bestforming-Plan du für dich selber beantworten musst. Die Bestforming-Pläne beinhalten immer ausreichend wenige Mahlzeiten, sodass Intervallfastenmodelle von 1 bis 3 Mahlzeiten nötig sind. Für 1 Mahlzeiten Intervallfasten Pläne brauchst du dann allerdings tatsächlich schon einen speziellen Ernährungsplan, der dann nochmal besonders weniger Nahrungsvolumen beinhaltet. Aber das siehst du alles, wenn du dir das im Detail auf www.bestforming.de anschauen möchtest. Da möchte ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Es ist auf jeden Fall unter dem Strich ein Grund mehr, auf Ernährungspläne zu setzen, weil eben die Umsetzung eines Intervallfastens mit Ernährungsplänen unfassbar erleichtert wird. Allgemein den Aufwand für Ernährung im Übrigen im Alltag weit unter das durchschnittliche Maß, ohne dass man eben so eine Planung, einen Plan verwendet, fallen lässt. Zulässt, Politikersatz. Und damit nun wirklich zum Ende zu kommend, Intervallfasten ist im Fettabbau aus Sicht des Jahres 2022 eine Selbstverständlichkeit, da nur Vorteile daraus erwachsen, wenn ein Zeitraum von mindestens einer Abnehmwoche mit einem Kaloriendefizit mit dem Ziel der Gewichtsabnahme bzw. des Körperfettabbaus angegangen, überlegt wird.